Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, das Thema für den heutigen Nachmittag wurde eben gerade schon erwähnt. Ich wiederhole es noch einmal. Ohne Gottes Wort gibt es keine Orientierung. Nirgendwo. Ich kann mir vorstellen, wenn man dieses Thema auf einer Einladung liest oder es irgendwo hört, dann kann man damit wenig anfangen. Und wenn jemand von uns vorher darüber nachgedacht hat, dann mag es sogar sein, dass ihm dieses Thema weltfremd vorkommt. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen von uns auch reißerisch vor. Oder aber, wenn man gegenüber den Veranstaltern dieses Nachmittages oder auch gegenüber dem Redner, also gegenüber mir, freundlich gesonnen ist, dann kann es sein, dass man angesichts dieser Thematik darauf folgendermaßen reagiert, indem man sagt, das Thema klingt nicht schlecht, aber ein Glück, dass es hier sozusagen innerhalb dieser geschlossenen Räume gesagt wird. Draußen in der multikulturellen, in der pluralistischen Welt erweckt so eine rigorose Themenstellung einzig und allein nur Naserümpfen oder Kopfschütteln. Aber denjenigen, die bereits den Titel dieses Vortrages sonderbar oder auch skurril finden, denen will ich zu Beginn ein Wort des Apostels Paulus vorlesen. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Kolosser im zweiten Kapitel das Folgende. Ich lese die Verse 1 bis 3 aus Kapitel 2. Er schreibt: Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf, es geht hier um Gebetskampf, um euch habe und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Damit ihre Herzen ermutigt oder getröstet werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Was denken wir über diese Aussage des Neuen Testamentes? In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Das heißt doch, außerhalb von Christus gibt es keinen einzigen Schatz der Weisheit und der Erkenntnis. Oder mal ganz ehrlich, wie ist das, wenn wir das Neue Testament lesen oder es hören? Lassen wir dann das Gesagte nur noch einfach an uns herabrieseln, vor allem wenn es sich um so absolute Aussagen handelt, wie diese hier im Kolosserbrief Kapitel 2. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, in der Gesellschaft um uns herum löst oftmals alleine die Erwähnung des Namens Jesus Christus Vorbehalte aus. Und wenn dann das Gespräch auf die Bibel kommt, ach, die gilt sowieso als ein Buch, das schon längst nicht mehr für unsere moderne Welt passt, so sagt man. Ich möchte Ihnen heute Nachmittag in diesem Vortrag anhand ganz bewusst sehr unterschiedlicher, sehr divergierender Bereiche unserer Wirklichkeit vor Augen führen, wohin ein Volk gerät, das sich einst, zumindest äußerlich, an der Heiligen Schrift orientierte, das aber inzwischen meint, auf das, was Gott in seinem Wort an Normen geoffenbart hat, verzichten zu können. Ich beginne dazu mit einer persönlichen Erfahrung. Es war zu Beginn dieses Jahres, Da trat ein leitender Redakteur einer christlichen Zeitschrift mit der Bitte an mich heran, einen Artikel über die neueren Entwicklungen in der Chimärentechnologie zu schreiben. Natürlich sollte ich dann auch diesen Themenkomplex im Licht der Bibel beurteilen. Was geht da eigentlich vor im Licht der Heiligen Schrift? Was sind eigentlich Chimären? Wenn wir es ganz kurz übersetzen wollen, es sind Mischwesen. Man spricht von Chimären bei Lebenswesen, die aus unterschiedlichem Genmaterial bestehen. Nicht? Jeder Mensch von uns besteht aus sehr vielen Genen, einem sogenannten Genpool. Aber bei Chimären besteht das Lebewesen aus Genen, die von zwei unterschiedlichen Wesen durch Menschen, ich sag mal, zusammengemengt worden sind. Der Anlass dafür, warum ich darum gebeten wurde, eine Stellungnahme zu diesem Themenkomplex abzugeben, war, dass Ende Januar, Anfang Februar die Meldung durch die Medien ging, in Kalifornien habe man zum ersten Mal eine Chimäre erschaffen, in dem Genmaterial sowohl eines Menschen als auch eines Tieres zu einem einheitlichen Organismus verbunden wurde. Nun, diese Mitteilung, ich habe sie gelesen, aber sie stimmt nicht so ganz. Die British Academy of Medical Sciences berichtete bereits im Jahr 2007, also vor 10 Jahren, dass Wissenschaftler, ich zitiere, Tausende von transgenen Tieren, also Tieren, die menschliches DNA in sich tragen, geschaffen haben. Ich möchte das nochmal klar machen, dass wir das nicht missverstehen. Also wenn man das nicht in der Schule oder sonst wie damit beschäftigt hat, missversteht man das. Es geht hier nicht darum, ich sag mal, um die traditionelle Organtransplantation. Bei Chimären werden in einer Glasschale, in vitro, so nennt man das, menschliche Gensequenzen mit genetischem Material von Tieren vereinigt und dann in ein Embryo, ich sag mal, eingeschleust. Eine Chimäre ist nicht ein Wesen, in das ein anderes Organ eingepflanzt worden ist, sondern es ist von ihren Genen, von ihren Erbanlagen her ein Mischwesen. Nicht, wenn Ihnen vielleicht die Filmserie bekannt ist, Planet der Affen, da kommen solche genetischen Mischwesen vor. Also wie gesagt, die Vermischung von menschlichem mit animalischem Genmaterial ist heute in den Hochsicherheitslaboratorien weltweit gang und gäbe. Und dann ging man sogar dazu über, gezielt menschliche Gehirnzellen in die Gehirne von Mäusen einzuschleusen. Und wenn jemand im Blick auf derartige Unternehmungen die Befürchtung äußerte, damit könne man doch Mäuse produzieren, die Aspekte von menschlichem Bewusstsein oder menschlichen kognitiven Fähigkeiten besitzen, dann wurde anfangs dieser Kritik entgegengehalten, dass das verwendete menschliche Genmaterial viel zu gering sei und die humanen Merkmale und Eigenschaften in den Tieren auf einem außerordentlich kleinen Bereich begrenzt seien. Aber inzwischen räumen Forscher die Möglichkeit ein, dass es auch zu menschlichem, ich sag mal, Bewusstsein kommen kann. Als nun zu Anfang dieses Jahres diese Nachricht durch die Presse ging, dass ein Mischwesen zwischen einem Menschen und einem Schwein gebildet wurde, da könnte man fragen, na gut, was ist denn jetzt an dieser Nachricht so sensationell? Das ist doch offensichtlich schon seit Jahren, seit Jahrzehnten immer wieder geschehen. Übrigens stieß diese Nachricht, ist mir aufgefallen, auf erstaunlich wenig Reaktionen in der Öffentlichkeit. Meiner Einschätzung nach lag das vor allem daran, dass für die meisten Menschen die Gentechnologie so weit weg ist von ihrem normalen Leben, auch viel zu kompliziert erscheint, sodass man sich damit am besten gleich von vornherein nicht beschäftigt. Also noch einmal die Frage, wenn man bereits seit Jahrzehnten solche Mischwesen herstellt, das ist schlimm genug, wir werden gleich noch das beurteilen, aber was war nun zu Beginn dieses Jahres 2017 an der Nachricht über einen Pigman, also einen Schweinemenschen, so besonders? Die Antwort ist die folgende. Bis zu diesem Zeitpunkt, also bis 2016, war das Injizieren eines Genabschnittes in den Genpool eines anderen Lebewesens, ich sag mal gewissermaßen statisch. Man schleuste in einen Organismus Gene oder DNA-Abschnitte eines artfremden Lebewesens ein und dann blieben sie dort. Aber nachdem das gelungen war, kam natürlich die Frage auf, ist es nicht auch machbar, dass ich jetzt zum Beispiel in einem Tierembryo ganz gezielt ein Organ eines anderen Wesens selbstständig entwickeln kann? Und tatsächlich gelang dies. Es war der japanische Forscher Hiromitsu Nakauchi, der es im Jahr 2010 fertigbrachte, sehr jungen, wirklich sehr jungen, im Anfangsstadium, Mäuseembryonen unmittelbar, also nach der Befruchtung, die eigene Bauchspeicheldrüse zu entnehmen und stattdessen embryonale Stammzellen von Ratten einzupflanzen. Und tatsächlich entwickelten sich aus diesen injizierten Rattenzellen in den kleinen Mäusen, ich sag mal von selbst, Bauchspeicheldrüsen. Anders formuliert, es entstanden Mäuse, die ein Rattenorgan in sich trugen, das in ihnen selbst gewachsen war. Es war also gelungen, frühe, übrigens natürlich nicht spezialisierte Stammzellen, sogenannte pluripotente Stammzellen, im Frühstadium eines Embryos in ein Tier einer anderen Spezies zu injizieren. Und diese injizierten Stammzellen differenzieren sich dann in unterschiedliche Zellentypen eines Organismus, sodass sie dann ein beliebiges Organ bilden können. Seitdem beschäftigten sich, das war 2010, übrigens hat Nakauchi dafür den Nobelpreis bekommen. 2 Jahre später, meine ich. Und seitdem beschäftigten sich die Forscher mit der Frage, ist das, was bei der Mauschimäre möglich ist, also die Heranbildung eines Rattenorgans in einer Maus, ist das auch unter Beteiligung eines menschlichen Organismus möglich? Dass also im Tier ein menschliches Organ heranwächst und dass man dann natürlich, theoretisch jedenfalls, transplantieren kann in einen Menschen. Wenn das realisierbar ist, so die Überlegung, dann wären alle Probleme für Organtransplantationen gelöst. In den USA forschten bereits mehrere Biotechnik-Teams an entsprechenden Projekten intensiv. Und dann kam es im Januar 2017, konnte in dem biotechnischen Fachblatt Cell die Sensation festgehalten werden, einem Team um den Gentechniker Ipisua Belmonte vom Salk Institute of Biological Studies in San Diego in Kalifornien, sei es gelungen, eine Chimäre zwischen einem Menschen und einem Schwein entstehen zu lassen. Belmonte habe menschliche Stammzellen in die Blastozyste eines Schweins injiziert und dieser Fötus, in dem also Zellen eines Menschen zusammen mit einem Schwein vorhanden waren, entwickelte sich dann 28 Tage lang von selbst. Da es in den Vereinigten Staaten, wie auch übrigens in allen westlichen Ländern natürlich verboten ist, solche Chimären heranbilden zu lassen, wurde diese Chimäre dann getötet. Wie ist das zu beurteilen? Wie ist das eigentlich zu beurteilen? Was geht hier eigentlich vor? Natürlich steckt hinter überhaupt dem Gedanken an solche Vermischungen von Arten ein Denken, das durch die Evolutionslehre bestimmt ist. Es ist die Idee, dass der Mensch eben nicht von Gott geschaffen ist und schon gar nicht im Bild Gottes, sondern dass der Mensch vom Affen herzuleiten ist oder selbst eine besondere Affenart ist. Wie Sie wissen, stammt die Evolutionstheorie von Darwin. Sie wurde vor rund 150 Jahren konzipiert. Und heute werden wir nun mit den ethischen Konsequenzen dieses Tuns massiv konfrontiert. Ich denke, es ist deutlich, wie derartige Machenschaften im Licht des Wortes Gottes zu beurteilen sind. Ich war, während der Darwinismus meint, dass sich eine Art von Lebewesen über Jahrmillionen aus der anderen Art entwickelt hat, sodass es folglich keine klare Grenze zwischen Mensch und Tier gibt, stellt das Wort Gottes gleich auf der ersten Seite der Bibel im Schöpfungsbericht klar, dass Gott jedes Geschöpf nach seiner Art geschaffen hat. Und von daher haben Christen, die sich an der Bibel orientieren, von Anfang an jegliche Vermischung der Gene, auch von Tier mit Tier und natürlich auch von Mensch- und Tiergenen, abgelehnt. Sie haben dagegen Stellung genommen. Also um nicht missverstanden zu werden hier. Natürlich verhält es sich so, dass in vieler Hinsicht Übereinstimmungen zwischen Mensch und Tier bestehen. Im Menschen laufen vielfach parallele biologische Prozesse ab, wie sie auch bei Tieren stattfinden. Das sagt auch etwa Salomo im Buch Prediger. Das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs ist ein und dasselbe. Die einen sterben wie die anderen. Sie haben den gleichen Odem und so weiter. Sowohl die Tiere als auch der Mensch wurden aus dem gleichen Stoff, dem Erdboden, gebildet, lesen wir auch auf den ersten Blättern der Heiligen Schrift. Und sowohl Menschen als auch Tiere werden im Wort Gottes gleich genannt, nämlich lebendige Wesen. Aber die Heilige Schrift weist eben auch auf die spezifische Besonderheit des Menschen im Vergleich zu den Tieren hin. Gott schuf die Tiere jeweils nach ihrer Art. Aber der Mensch wurde in einer eigenständigen, in einer besonderen Weise geschaffen, sodass bereits dadurch seine Sonderstellung zum Ausdruck kommt. Und diese Besonderheit des Menschen, sie wird dadurch unterstrichen, dass Gott unmittelbar nach der Erschaffung Adams zu ihm die Tiere brachte, damit er ihnen Namen gebe. Mit anderen Worten, der Mensch war und ist dazu berufen, der Tierwelt gegenüberzustehen. Und unverzüglich nach ihrer Erschaffung erhielten die ersten Menschen den Auftrag, über die Tiere zu herrschen. Aber die Bildung von Chimären ist nicht nur aufgrund der von Gott in und mit der Schöpfung gegebenen Artenbarrieren ethisch abzulehnen. Sie ist auch zurückzuweisen, weil im Unterschied zum Tier der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist. Darin kommt zum Ausdruck, dass der Mensch eben primär nicht auf die Tierwelt ausgerichtet sein soll, sondern auf Gott, seinen Schöpfer, seinen Erhalter. Und aufgrund dieser Ebenbildlichkeit zu Gott ist dem Menschen eine Würde verliehen. Auch deswegen ist jegliches Produzieren von Tier-Mensch-Mischwesen unmoralisch. Eine Vermengung von Stammzellen eines Wesens, das im Bild Gottes geschaffen ist, mit embryonischen Tiergeschöpfen, ist Empörung gegen Gott, den Schöpfer. Nun schrecken aber selbst diejenigen Forscher, die nichts von der Bibel wissen wollen, vor den Konsequenzen ihres Tuns zurück. Sie äußern Bedenken. Und diese Bedenken, sie hatten dazu geführt, dass die amerikanische nationale Gesundheitsbehörde im September 2015 erklärte, also für solche Forschungsprojekte geben wir kein Geld mehr. Die unterstützen wir nicht mehr finanziell. Begründung: Wir haben dagegen ethische Bedenken. Was waren das für ethische Bedenken? Man machte sich Sorgen um den, wie es formuliert wurde, kognitiven Status der Chimären. Man wollte erst einmal die sozialen und ethischen Fragen genauer untersuchen. Mit anderen Worten, es erhoben sich Fragen wie die folgenden. Was ist, wenn sich zum Beispiel in einem Schweineembryo, in das man ja pluripotente, also die sich in verschiedene Richtungen entwickeln können, pluripotente Stammzellen, man die da einspritzt und sich daraus dann menschliche Hirnzellen entwickeln? Was ist, wenn die Chimäre zu menschlichen Geistesblitzen gelangt oder wenn sie sogar menschliches Bewusstsein zeigt? Was ist, verändern bereits 5% oder erst 50% menschlicher Zellen das tierische Gehirn? Das alles waren Fragen. Der Ethiker dieser nationalen Gesundheitsbehörde, David Resnick, formulierte es auf einem Treffen in Maryland folgendermaßen. Zitat: Der Gedanke an eine intelligente Maus, die irgendwo in einem Laboratorium steckt und schreit, lasst mich hier raus, bereitet einigen Leuten große Sorgen. Ich betone, das sind nicht Szenarien eines Frankenstein-Horrorfilms, sondern es sind Fragen, die auf Fachkonferenzen inzwischen diskutiert und erörtert werden. Und weil die amerikanische nationale Gesundheitsbehörde auf diese Fragen keine befriedigenden Antworten bekam, erließ sie zunächst einen Finanzierungsstopp. Übrigens allerdings schon weniger als ein Jahr später, im August 2016, erklärte dieselbe Behörde, dass es bald doch wieder möglich werde, dafür Untersuchungsgelder zu bekommen. Der Druck der Industrie, der Pharmaindustrie, war einfach zu groß, zu massiv. Man machte dann Einschränkungen, aber im Prinzip gab man dann weiterhin Geld. Es geht uns heute Nachmittag nicht um die Chimärentheologie. Das ist sozusagen Technologie, Entschuldigung. Das ist sozusagen nur der Einstieg. Aber durch die Beschäftigung mit diesem Themenkomplex stieß ich natürlich auf die Frage: Was sagen dazu eigentlich die staatlichen Gesetze? Was sagt dazu das deutsche Embryonengesetz? Was sagt dazu unser Grundgesetz, das ja schließlich das Fundament ist oder als Fundament gilt, auf dem das Zusammenleben in unserem Land aufgebaut ist? Im ersten Paragraphen des Grundgesetzes ist bekanntlich zu lesen: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dann wird hinzugefügt, dass diese Würde des Menschen von den staatlichen Gewalten zu schützen ist. Als unser Grundgesetz nach dem Zweiten Weltkrieg verfasst wurde, war man nicht ein christlicher Staat, nein. Aber, so steht es bis heute noch in der Präambel des Grundgesetzes, man war der Überzeugung, eine Rechtsordnung könne es nur in Verantwortung vor Gott geben. Deswegen haben die das da reingeschrieben. Wohlgemerkt, es ging nicht darum, jeden Menschen zu einem ganz bestimmten Glauben zu verpflichten, aber man war sich darüber im Klaren, dass es so etwas geben muss, wie eine, sagen wir mal, geistige oder metaphysische Grundlage für das Zusammenleben. Und an dieser Grundlage ist jeder gebunden, sowohl der Christ als auch der Atheist oder auch der Agnostiker. Und was das heißt, dazu zitiere ich aus einem Kommentar zum Grundgesetz aus dem Jahr 1958. Dieser Kommentar stammt von Günther Dürig. Und in diesem Kommentar ist zu Artikel 1 unter anderem Folgendes zu lesen. Ich zitiere. Die Menschenwürde ist unantastbar, weil sie etwas Immerseiendes ist, etwas Unverlierbares und Unverzichtbares, immer Vorhandenes, sodass von vornherein der Wertanspruch des Wertträgers nicht darauf gerichtet sein kann, ihm durch positives Tun diesen Wert zu verschaffen. Also ich kann durch meine Leistungen nichts an diesem Wert ändern oder ihn geringer oder höher machen. Und wenig später fügt dann Dürig hinzu, dass die Menschenwürde einen absoluten, das heißt gegen alle möglichen Angreifer gerichteten Achtungsanspruch darstellt. Das hieß für Dürig natürlich, dass Abtreibung, Euthanasie oder auch heterologe Insemination strikt abzulehnen sind. Als in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Diskussion um die Freigabe der Abtreibung in Deutschland zum ersten Mal entbrannte, also 40 Jahre ist das her, stellte das Bundesverfassungsgericht klar, die von Anfang an im menschlichen Sein angelegten potenziellen Fähigkeiten genügen, um die Menschenwürde zu begründen. Die Menschenwürde ist einem allem menschlichen Leben gleichermaßen eigene Qualität. Das ist Juristendeutsch, heißt nichts anderes, als dass jeder Mensch von der Befruchtung an eine Würde hat, ihm eine Würde zukommt und er deswegen nicht getötet oder abgetrieben werden kann. Das war, wie gesagt, vor 40 Jahren. Der im Augenblick hier in Deutschland einflussreichste Kommentar zum Grundgesetz stammt von Matthias Herdegen, einem Professor aus Bonn. Bezeichnenderweise aber schrieb Herdegen seine Überlegungen gerade zu diesem ersten und damit ja wohl grundlegenden Paragraphen des deutschen Grundgesetzes mehrfach um. Das kann man übrigens in den verschiedenen Auflagen seines Kommentars verfolgen. Und wenn Sie eine Kurzzusammenfassung haben wollen, das können Sie auch in Wikipedia lesen. Googeln Sie einfach Matthias Herdegen, da steht das drin. In einem Zeitschriftartikel, der bereits vor seinem Grundgesetzkommentar erschien, erklärt der Rechtsgelehrte, dass die Grundposition vom absoluten Schutz der Menschenwürde mit Wahrscheinlichkeit die frühesten Erscheinungsformen menschlichen Lebens nicht überdauern würde. Und im Blick auf den Beginn des menschlichen Lebens plädiert er deswegen, wie er es nennt, für eine prozesshafte Sichtweise. Er begründet das damit, Zitat, dieses erspart uns jedenfalls die ständige Errichtung und anschließende Aufgabe von Tabus sowie von Schmerzen, von Tabubrüchen, wie sie aus der Positionswechsel der deutschen Forschungsgemeinschaft zur Stammzellenforschung immer wieder erscheint. Mit anderen Worten, wenn heute in Deutschland Gerichte Recht sprechen und sich dabei an Herdegens Prozesshaftigkeit orientieren, und davon können wir ausgehen, ist der Beginn des menschlichen Lebens ein rechtsfreier Raum geworden. Und wie verhält es sich nun, das war meine nächste Frage, mit der Chimärenbildung von Mensch und Tier? Antwort, auch hier ist alles im Fluss. Bezeichnend ist das, was der Deutsche Ethikrat im Jahr 2011 dazu feststellte. In diesem Jahr gab er eine Stellungnahme zu dem damaligen Stand der Chimärenforschung ab. Und darin erklärte er die prinzipielle Statthaftigkeit der Übertragung von menschlichen Zellen auf Säugetiere. Er machte lediglich drei Voraussetzungen oder Bedingungen. Erstens, das Ziel, mit dem das geschieht, muss, Zitat, hochrangig sein. Also der medizinische Nutzen muss groß sein, was auch immer das bedeutet. Zweitens, die Tierschutzrichtlinien müssen erfüllt sein. Also der Tierschutz muss gewahrt sein. Und drittens, die Chimerisierung, Zitat, darf nicht vor der Ausbildung der Organanlagen stattfinden. Diese Kriterien, die der Deutsche Ethikrat damals aufstellte im Jahr 2011, wurden bisher nicht in ein Gesetz gegossen. Meine Damen und Herren, ich kann mir vorstellen, vielleicht haben einige von Ihnen inzwischen abgeschaltet, weil Ihnen das Ganze zu abgehoben ist. Aber ich hoffe, es ist wenigstens eines einmal deutlich geworden, sozusagen in einer Form von Tiefenbohrung. Der Mensch, der seinen Bezug zu Gott verloren hat, der nicht mehr weiß, dass er im Bild Gottes geschaffen worden ist und dass er nur von seinem Schöpfer her seine Würde empfängt, der weiß nicht mehr, wer er ist, als eben ein Bündel von Zellen oder was auch immer. Er hat keine Ahnung mehr von der Einzigartigkeit des Menschen und seine Würde, die ihm gemäß des Wortes Gottes von Anfang an, also von der Befruchtung an, zukommt. Und wenn man keinen verbindlichen Maßstab mehr hat, dann ist eben auch der Schutz des menschlichen Lebens nicht mehr gegeben. Namentlich eben am Beginn des Lebens, wie übrigens inzwischen auch am Ende des Lebens, also Stichwort Euthanasie oder Sterbehilfe, wie man das nennt. Der Schutz des Lebens, er wird prozesshaft, schönes Wort, aufgelöst. Dies war bereits Anfang dieses Jahrhunderts klare, eindeutige Rechtsprechung in unserem Land. Heute stehen wir mit der Chimärentechnologie vor noch weitergehenden Fragen und wir finden keine klare Antwort darauf. Ich betone noch einmal, es geht mir in diesem Vortrag nicht um Biotechnologie oder um das deutsche Grundgesetz. Diese beiden unterschiedlichen Themenfelder haben wir lediglich angeschnitten, um eines deutlich zu machen. Ohne das Wort Gottes gibt es keine Orientierung nirgendwo. Meine Damen und Herren, wenn wir das eben Gehörte an uns herankommen lassen, dann könnte es vielleicht sein, dass der ein oder andere sagt, ist schlimm, was er da erzählt, aber ach, Biotechnologie, das ist weit von meinem Alltag weg. Und was die Rechtsgelehrten da schreiben, ach, das interessiert mich sowieso nicht so richtig. Ich lebe in meinem Alltag anständig und das reicht. Ich persönlich warne vor dieser Einstellung. Was über den Menschen und über seine Würde gedacht wird und auch geschrieben wird natürlich, das hatte bisher immer und es hat auch heute Konsequenzen für unseren Alltag. Aber gut, ich sagte es schon, heute Nachmittag geht es mir nicht um Bio- und Gentechnologie. Es geht auch nicht um die Frage, worin eigentlich die Rechtsordnung einer Gesellschaft verankert ist und sein soll. Vielmehr wollen wir an unterschiedlichsten Wirklichkeitsbereichen erkennen, wie orientierungslos wir inzwischen geworden sind. Und ich entnehme jetzt noch ein gänzlich anderes Thema. Und zwar ein Thema, das uns alle nun wirklich angeht, nämlich unsere Geschlechtlichkeit, unsere Sexualität. Es geht um das Zueinander von Mann und Frau und damit hat es jeder von uns höchst praktisch zu tun. Und ich beginne einmal mit einem Blick in eine ganz andere, in eine fremde Kultur. Ich nehme die indische Kultur. In Indien ist es vielfach noch immer üblich, dass ein Ehemann seine Frau noch nicht einmal mit ihrem Vornamen anspricht. Eine Frau, sie wird häufig genannt Bitarwali. Und das heißt zu Deutsch, die zu Hause bleibt. Punkt. die, die zu Hause bleibt. Und was darin zum Ausdruck kommt, das ist die überlieferte hinduistische Moral. Es ist die Vorstellung, die ist weniger wert. Und sie bekommt natürlich dann auch keine Schulbildung, warum auch. Und begründet wird diese Einstellung im Hinduismus gegenüber den Frauen damit, dass die Frau ein Wesen ist, das eben, weil sie eine Frau ist, mit einem schlechten Karma geboren worden ist. Vermutlich hat sie in ihrem vorherigen Leben viel Böses getan und deswegen ist sie jetzt eben nur eine Frau geworden und kein Mann. Auf jeden Fall, sie ist weniger wert als der Mann. Und sie hat nur einen Zweck, dem Mann zu dienen. Und die Einstellung, dass Frauen wesensmäßig in ihrem Sein den Männern unterlegen sind, das finden wir übrigens in den meisten Kulturen dieser Welt. In Afrika ist es absolut verbreitet. Aber gut, nun kann man sagen, ja, das ist weit weg. Eine solche Einstellung mag ja in vielen Kulturen gang und gäbe sein, aber hier in unserer Kultur, da verhält sich das anders. Dass die Frau weniger wert ist als der Mann, das ist hier nicht unser Problem hier im Westen. Wir haben Emanzipation, mehr noch, wir haben Feminismus, mehr noch, wir haben Genderdenken. Also wenn man so will, das genaue Gegenteil. Und wenn ihr jetzt mit der Bibel kommt, liebe Leute, seid vorsichtig. Ist nicht auch in eurem Buch das Gebot der Unterordnung der Frau enthalten? Ist da nicht im Grunde die gleiche Sichtweise auf die Frau wie die, die wir eben gerade aus der traditionellen indischen Kultur gehört haben? Das heißt doch in Epheser Kapitel 5, Vers 22, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Also bitte, was ist denn da der Unterschied? Und darauf lautet meine Antwort, ja, die Bibel lehrt, dass die in der Ehe Über- und Unterordnung es gibt. Der Mann ist das Haupt der Frau, lehrt sie unmissverständlich. Aber bei dieser Über- bzw. Unterordnung geht es nicht um die Frage, ob eine Frau weniger wert ist als ein Mann. Die Bibel sagt ausdrücklich, dass sowohl der Mann als auch die Frau im Bild Gottes geschaffen ist. Und als wenn das nicht schon genug ist, der Apostel Petrus schreibt ausdrücklich, dass die Ehefrau in 1. Petrus 3 Miterbin der Gnade Gottes ist. Also zusammen mit dem Mann. In der Frage des gleichen Wertes von Mann und Frau, in der Frage der Gnade, gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Beide haben den gleichen Wert und sie empfangen die gleiche Gnade. In der Heiligen Schrift, im Wort Gottes, geht es bei dem Thema der Über- und Unterordnung von Mann und Frau nicht um die Frage einer größeren oder geringeren Wertigkeit. Vielmehr geht es um die schöpfungsgemäße Ergänzung. Die Frau ist geschaffen für den Mann und der Mann für die Frau. Und bitte, wir brauchen nur weiterzulesen in Epheser 5. Da steht, dass der Mann seine Frau lieben soll, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Recht verstanden, ihr Lieben. Ist diese Aussage über die Beziehung der Geschlechter eine Sensation. Bei der Zuordnung der Geschlechter geht es also nicht um eine höhere oder geringere Wertigkeit. Es geht auch nicht um das Recht des Stärkeren. Vielmehr geht es um gegenseitiges Tragen, Dienen und Lieben, Opfern. Es war der Soziologe Rodney Stark, der ein wegweisendes Buch über die Christen in den ersten Jahrhunderten schrieb, und zwar aus soziologischer Perspektive. Der Titel des Buches lautet Der Aufstieg des Christentums. Er wollte diese Frage einmal soziologisch analysieren. Und er machte darauf aufmerksam, dass sich durch das Christentum der Status der Frauen radikal gebessert hat. Nicht, das begann bereits, ich sag mal, bei der Geburt. Das Christentum untersagte die Tötung von Säuglingen und Kleinkindern, die man tötete in der Regel, weil es nur Mädchen waren. Die christlichen Witwen wurden von der Gemeinde versorgt. Die Christen lehnten entschieden die Ehescheidung ab, den Inzest, den Ehebruch, die Polygamie, also dass ein Mann neben seiner eigentlichen Frau dann eben noch Konkubinen haben dürfe. Das alles ging natürlich auf Kosten der Frau. Andererseits, heutzutage ist zu betonen, dass die Bibel an den Ordnungen festhält, dass der Mann nicht gleich ist im Sinne einer Egalität mit der Frau. Mann und Frau sind unterschiedlich. Und diese Unterschiede, das werden wir gegenüber dem Genderdenken zu betonen haben, diese Unterschiede zwischen Mann und Frau sind nicht soziokulturell bedingt. Sie sind auch nicht anerzogen, sondern sie sind schöpfungsgemäß. Und außerdem betonten die Christen, dass Gleichwertigkeit von Mann und Frau nicht im Widerspruch steht zu Rangordnungen. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. In einem Konzert haben der Dirigent und auch ein Orchestermusiker natürlich den gleichen Wert. Sie sind beides Menschen. Trotzdem ist es erforderlich, dass sich der Musiker der Autorität des Dirigenten unterordnet. Eine solche Unterordnung stuft den Musiker nicht zum weniger wertvollen Menschen herab, sondern sie trägt dazu bei, dass gute, harmonische Musik gemacht werden kann. Wir lesen im 1. Korintherbrief in Kapitel 11, dass Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes, also der gleichen Wesens mit dem Vater ist, gleichwertig ist, sich dem Vater untergeordnet hat. 1. Korinther 11, Vers 3. Gott, der Vater, ist das Haupt des Sohnes. Aber das heißt natürlich nicht, dass der Sohn weniger wert ist als Gott, der Vater. Beide sind Gott. In der Rangordnung besteht Einheit. Aber der Sohn hat sich dem Vater untergeordnet. Dass also Gleichwertigkeit und Unterordnung kein Widerspruch sind, ihr Lieben, das weiß der, der die Bibel kennt. Die anderen wissen das nicht. Wenn wir jetzt schon über das Thema der Zuordnung der Geschlechter nachdenken, dann lassen Sie uns auch über die Ehe und die Sexualität nachdenken. Beginnen wir wieder einmal mit einem Blick in eine ganz andere Kultur und schauen wir diesmal hinein in den Islam. Nicht nur dort, aber dort auch, gibt es für den Mann die Möglichkeit, mehrere Frauen zu haben, also polygam zu leben. Die meisten Männer im Islam machen das nicht, aber dahinter stecken finanzielle Gründe, aber keine wirklich rechtlich moralischen. Aber was heißt das eigentlich? Was steckt dahinter? Geistig. Das heißt nichts anderes, als dass im Islam das Zueinander von Mann und Frau nicht in der personalen Begegnung besteht, sondern dass es da um Lustgewinn geht. Auch hier bitte kein Missverständnis. Auch bei Christen gibt es zweifellos beim Ausleben ihrer Sexualität ekstatische, rauschhafte Züge. Aber diese sind eingebettet in das personale Zueinander von Mann und Frau, und zwar von einem Mann und einer Frau. Die geschlechtliche Begegnung der beiden vollzieht sich innerhalb der Ehe. Aber okay, in unserer Kultur ist das anders als im Islam. Beim Lustgewinn ist die Waagschale nicht so einseitig auf den Mann verlagert. Aber worum es heute in unserer Gesellschaft bei der Beziehung der Geschlechter zueinander geht, ist ebenfalls Lustgewinn. Das deutliche Zeichen davon ist die App Tinder, die lediglich ein Symptom ist einer entsprechenden Einstellung zum anderen Geschlecht. Und demgegenüber besteht das Wort Gottes darauf, dass es keine sexuelle Begegnung gibt, dass es keine sexuelle Begegnung geben darf, ohne personale Begegnung und ohne den festen Rahmen einer Eheverbindung. Was auch immer andere heute dazu sagen, das Wort Gottes sagt, alle außereheliche Sexualität ist Hurerei. Und sie fügt hinzu, Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Das ist kurz und knapp. Hebräer 13, Vers 4. Bereits die 10 Gebote bezeichnen es unmissverständlich als Sünde, wenn man die Ehefrau des Nachbarn begehrt. Jesus plädierte für eine sehr deutliche, klare Lösung. Er forderte nicht nur die Keuschheit von den Frauen, das war in der damaligen Kultur durchaus erwartet, sondern auch die Keuschheit vom Mann. Der Herr in der Bergpredigt erwartet vom Mann, auch vom Mann, Selbstdisziplin und Reinheit. Und zwar bis hinein in seine Gedankenwelt. Also Pornografie ist nicht. Denken Sie hier bitte an die einschlägigen Aussagen in der Bergpredigt. Und was Ehe ist, ich sage es noch einmal, was christliche Ehe ist, dazu lese man bitte einmal Epheser 5, 21 bis zum Schluss des Kapitels. Und dann sehen Sie den Unterschied zu einem Eheverständnis, wie er zum Beispiel im Islam herrscht. Und sicher auch zu einer Einstellung zum anderen Geschlecht, der durch den Tindersatz bestimmt ist. Ist das Liebe oder kann das weg? Die Apostel, als sie das Evangelium verkündeten, lebten und wirkten in einer Gesellschaft, in der die sexuelle Verwilderung gang und gäbe war. Sie brauchen nur Römer 1 zu lesen. Jeder Römer hatte Konkubinen, der es sich finanziell leisten konnte. Und genau in dieser Zeit verkündeten die Apostel auf der Basis des Schöpfungsberichtes die Einehe, die Monogamie. Das heißt die exklusive, lebenslange Beziehung von einem Mann mit einer Frau. Damit lehnten sie vor- und außereheliche Sexualität ab, natürlich auch wechselnde Liebschaften, Ehebruch, Ehescheidung. Die Monogamie der Einehe ist weder dem jüdischen Ehekonzept entsprungen, noch dem hinduistischen, noch dem buddhistischen, noch dem islamischen Ehekonzept. Die Monogamie, sie entspricht dem Neuen Testament, sie entspricht der Bibel und sie fand weltweit, darüber müssen wir uns im Klaren sein, erst im 18. und 19. Jahrhundert Verbreitung. Vorher gab es das nicht. Die frühen Christen, sie legten großen Wert auf weibliche Jungfräulichkeit bis zur Ehe. Das hätte bei den Heiden auch noch Anklang gefunden. Aber die Christen, sie verwarfen die Doppelmoral der Heiden, die den heidnischen Männern größere sexuelle Freizügigkeit einräumte. Und sie forderten, auch jeder christliche junge Mann hat bis zu seiner Heirat sexuell enthaltsam zu leben. Jede außereheliche Sexualität ist Hurerei, ist Porneia, wie es im Griechischen heißt. Die Unkeuschheit des Ehemannes bewerteten die frühen Christen als ebenso schweren Loyalitätsbruch wie die Untreue der Ehefrau. Warum? Nun, die Christen kannten Gott, den Schöpfer aus der Bibel. Sie hatten von dort Normen empfangen, auch über die Frage der Ehe und der Sexualität. Brechen wir hier einmal ab. Ich wiederhole noch einmal, es geht heute auch nicht um Geschlechterbeziehungen. Es geht auch nicht um Ehe und Sexualität, Sexualethik. Es geht auch nicht um Biotechnologie, wie gesagt, oder das Grundgesetz. Alle diese unterschiedlichen und sehr divergierenden Themenfelder haben wir lediglich angeschnitten, um eines deutlich zu machen. Ohne das Wort Gottes gibt es keine Orientierung, nirgendwo. Es ist nicht schwer. Unsere heutige totale Orientierungslosigkeit auch in anderen Wirklichkeitsbereichen festzustellen, etwa auch in der Wissenschaft. Wenn Sie wüssten, was in wissenschaftstheoretischen Diskussionen heute an den Universitäten gedacht und gelehrt wird. Auch etwa eben, denken wir auch an den Nihilismus in der Kunst, in der Musik, ist nicht schwer, das zu entdecken. Aber worum es mir heute Nachmittag geht, ist, dass wir verstehen, bei der Frage der Orientierungslosigkeit, da geht es nicht um Einzelprobleme, in denen die Menschen dann nicht so genau wissen, wie man sich verhalten soll. Die Bibel sagt sehr deutlich, ohne das Wort Gottes als Licht auf unserem Weg irren wir total in der Finsternis. Johannes beschreibt das, wenn er erklärt, ohne die Ausrichtung auf Gott sind die Menschen fixiert auf Augenlust, Fleischeslust und Hochmut des Lebens. Je nach Charakter kann das unterschiedlich in seinen Schwergewichten sein. Meine Brüder und meine Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren, in dieser unserer Gesellschaft leben wir noch immer aus der christlichen Substanz irgendwie. Das heißt, aus den Resten der ethischen Tradition. Aber die Frage ist natürlich, wie lange noch? Ich denke, dass es deutlich geworden ist, gerade auch vielleicht an dem, was ich am Grundgesetz, nur mal ganz kurz an den Grundgesetzkommentaren versucht habe, deutlich zu machen, dass diese geistigen, moralischen Fundamente zerstört sind, zerbrochen sind. In Wahrheit herrscht schon ein ethischer Bankrott. Aber dann kann man natürlich einwenden. Okay, aber auch die Nichtchristen leben doch auch in dieser Welt ohne Gott. Es ist doch also möglich, ohne Gott und sein Wort in dieser Welt zu leben. Was willst du eigentlich? Darauf antworte ich, ja, natürlich ist das möglich. Es war der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche. Er deklamierte ja bekanntlich den Tod Gottes. Aber damit stand er genau vor dieser Frage, ja, wie soll ich jetzt leben? Was sind dann meine ethischen Normen? Was sind die Kriterien, nach denen ich mein Leben ausrichte? Er dachte darüber nach, schrieb darüber Bücher. Seine Antwort lautete, ich fasse es kurz zusammen, der Mensch muss halt selbst Erfahrungen machen. Und durch und in den Erfahrungen, also durch Ausprobieren in seinem Leben, gewissermaßen durch Versuch und Irrtum, dann zu einer ganz bestimmten, für ihn gültigen Lebensweise kommen. Genau so leben heute unsere Zeitgenossen. Ich kann mich auch die Erfahrung lehren, dass es nicht sonderlich sinnvoll ist, viele sexuelle Partnerschaften zu haben, denn dann ist die Gefahr größer, dass man AIDS bekommt. Also lieber vorsichtig sein. Aber Sie sehen, man argumentiert hier aus der Erfahrung, aus der Lebenserfahrung, die man meinte zu haben. Übrigens war Nietzsche auch noch der Meinung, dass man durch diese Erfahrungen dann Reife in der eigenen Persönlichkeit. Ich weise nur darauf hin, dass das Wort Gottes auch hier genau das Gegenteil sagt. Leben in der Sünde, Sünde auszuprobieren, führt nicht zu einem Reifungsprozess, sondern sie macht das Leben eines Menschen kaputt. Lesen Sie mal das Buch der Sprüche. Das sind nur Toren, die so leben. Und sie brauchen sich heute nur umzuschauen in ihrem Familienkreis, in ihrem Bekanntenkreis, am Arbeitsplatz. Und dann können sie ja selbst überprüfen, ob Menschen, die alle möglichen falschen Wege ausprobieren, in Sünde leben, nun in ihrer Persönlichkeit gereift sind oder kaputt sind, sodass sie schlussendlich nur noch leere Menschenhüllen sind, ausgebrannt. Und übrigens, es geht heute nicht nur darum, dass wir keine ethischen Fundamente mehr haben, dass sie verdampft sind, sondern inzwischen leben wir ja in einer Gesellschaft, in der sehr viele, jedenfalls sagen sie das, nicht mehr glauben, dass es überhaupt feste ethische Grundlagen noch gibt. Gibt es eigentlich nicht. Was willst du eigentlich? Was das heißt, das kann ich vielleicht am besten einmal anhand einer Geschichte illustrieren, die ich einmal las. Es war James Montgomery Boyce, ein amerikanischer Pastor und Bibellehrer. Er war unterwegs in einem Flugzeug. Neben ihm saß eine Frau. Und irgendwie kriegte sie raus, der Mann, der da neben mir sitzt, der muss wohl Pastor sein. Und sie fing dann mit ihm ein Gespräch an. Und sofort brachte sie alle möglichen Einwände und Vorbehalte gegen die christliche Lehre vor. Ursünde, Erbsünde, das macht doch überhaupt keinen Sinn. So etwas würde sie, so sagte sie, nie akzeptieren. Auch dass der Mensch ohne Christus verloren ist. Nein, niemals. James Montgomery Boyce hörte ihr zu und sagte, als sie fertig war, ich verstehe. Aber die Frage ist doch, ist die christliche Lehre wahr oder nicht? Stimmt das, was in der Bibel steht, oder stimmt das nicht? Sie gab keine Antwort, sondern sprang zum nächsten Thema. Das Gericht Gottes, ewige Hölle, ewige Verdammnis, ist der Gipfel der Unmoralität, so empörte sie sich. James Montgomery sagt, ich verstehe, was Sie für Gefühle dazu haben, aber die Frage ist, stimmt das oder stimmt das nicht? Ist das richtig oder ist das falsch? Das ist doch die Frage. Sie machte Fortsetzungen und steigerte sich immer weiter in ihren Empfindungen hinein. Und schließlich lief es darauf hinaus, dass sie eigentlich alles, was in der Bibel steht, als unsinnig und widersprüchlich empfand, kann man vergessen. Und James Montgomery Boyce wollte wieder zur Erwiderung ansetzen, aber da unterbrach sie ihn selbst und sagte, ach ja, ich weiß ja, es geht nur darum, ob es wahr ist, was in der Bibel steht oder nicht. Ja, ihr Lieben, darum geht es nur. Das zumindest hatte die Frau kapiert. Es geht nicht um die Frage, ob mir das, was in der Bibel steht, gute Gefühle vermittelt, sondern stimmt das? Ist das Wahrheit, was da geschrieben steht? Im Kern ist das die Frage, um die es geht. Stimmt das, was die Bibel sagt, oder ist das nur, ich sag mal, Lyrik? Kann man auch schöne Gefühle von kriegen. Das Problem, vor dem jeder, der heute das Wort Gottes verkündet, steht, ist ja auch genau dieses Problem. Er bringt die Wahrheit der Heiligen Schrift einer Generation, die dezidiert aufgehört hat, die Frage zu stellen, ob es Wahrheit gibt, wo es sie gibt, ob sie zugänglich ist, also verstehbar ist. Das Problem ist nur, keiner kann wirklich so leben. Niemand kann leben, ohne an Wahrheit zu glauben. R.C. Sproul erzählte einmal folgendes Erlebnis. Er traf eine junge Frau im Zug und diese junge Frau kam gerade von einem New Age Psychocamp. Sie war wieder unterwegs nach Hause, war noch in ihren Gedanken dabei und irgendwie kamen sie und Sproul ins Gespräch und Sproul fragte sie, ach, Sie waren da und was haben Sie dort gelernt? Und sie antwortete, ich habe gelernt, dass ich ein Gott bin. Sproul hörte sich das an und erwiderte, das glauben Sie doch nicht ernst, oder? Sie musste einen Augenblick nachdenken. Und dann sagte sie, nö, eigentlich nicht. Wissen Sie, man kann so viel Dinge sich anhören. Man kann sich auch so viel Dinge einreden lassen. Man kann sich auch die gesamte postmoderne Verneinung der Wahrheit einreden lassen. Aber glaubst du es wirklich? Glaubst du wirklich, dass alles egal ist, dass es keine Normen gibt, keine Wahrheit gibt? Du kannst herumspinnen, wie du willst. Der Apostel Paulus schreibt auch einmal im Römerbrief Kapitel 1, dass die Menschen die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrückt haben. Sie wollen sie nicht haben, natürlich nicht. Aber glaubst du wirklich, dass du denken, dass du leben kannst, wie du willst? Wenn Christen heute die Wahrheit bezeugen, dann führen sie gewissermaßen, jedenfalls in unserer Kultur, ich sag mal einen Zweifrontenkrieg. Zum einen gegenüber den Modernisten und zum anderen gegenüber den Menschen, die sich eher postmodernistisch orientieren. Aber was ist die Übereinstimmung? Zusammen mit den Modernisten bekennen Christen, dass es Wahrheit gibt, dass Wahrheit existiert, dass sie uns zugänglich ist. Aber im Unterschied zu diesen Modernisten glauben sie nicht, dass diese Wahrheit aus ihnen selbst kommt, dass sie aus sich selbst heraus Orientierung finden, dass sie von sich aus wissen, was richtig und was falsch ist. Vielmehr glauben sie, dass es ihnen geoffenbart werden muss. Es muss uns gesagt werden. Und Christen werden auch immer bekennen, dass sie niemals die Wahrheit erschöpfend wissen. Sie sind nicht allwissend. Und dann haben Christen auch Berührungspunkte zu den postmodern denkenden Zeitgenossen. Gemeinsam mit den Postmodernen bekennen sie, dass wir begrenzte, fehlbare Wesen sind. Das sehen die ja sehr klar. Dass wir nicht über die ganze Wahrheit verfügen. Aber ihnen gegenüber ist festzuhalten. Erstens, dass die Wahrheit wirklich da ist und dass wir diese Wahrheit kennen können, empfangen können. Wir können sie nicht aus uns selbst erkennen, sondern wir müssen sie empfangen von einem unendlichen Gott. Und dieser Gott hat die Wahrheit geoffenbart in der Bibel. Ich zitiere hier sehr gerne Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert. Es ist dir gesagt. Der Apostel Johannes schreibt, Gott ist Liebe. Und das Wesen der Liebe ist nun einmal, dass Gott uns gesucht hat und dass er uns sich selbst und die Wahrheit geoffenbart hat in der Schöpfung. Und dann in der Heiligen Schrift. Und dann ist die Frage an uns nicht mehr, spricht mich das an, sondern die Frage ist ganz einfach, ist das wahr? Ist das richtig? Stimmt das? Und diese Frage hat jeder Mensch zu beantworten, auch heute. Die Bibel jedenfalls sagt über sich selbst, dass sie von Gott inspiriert ist, von Gott eingegeben ist und dass sie nützlich ist. Wir können auch sagen, dass sie notwendig ist, dass sie unverzichtbar ist. Wozu? Zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Wegweisung in der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 3, Vers 16. Mit anderen Worten. Ohne Gott, ohne Gottes Wort gibt es keine Orientierung nirgendwo. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.